Du, Andi, die Leute haben gesagt beim letzten Mal, dass du viel zu laut seist und ich viel zu leise. Ich habe jetzt mal ein bisschen an den Einstellungen gedreht und für mich klappt es jetzt sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ich kann dich auch gut hören. Ich hoffe, das klappt jetzt auch für die Leute da draußen. Ist ja wirklich ein bisschen
Ja,
nervig.
nee, das auf jeden Fall. Also ich denke, die hören dich jetzt gut und damit sollte dieses Problem ja nun wirklich der Vergangenheit angehören. Und in der Vergangenheit liegt auch unsere gestrige Reise zum FC St. Pauli in Hamburg. Davon werden wir heute berichten in der dritten Ausgabe vom Podcast Gebrabbel Rot-Weiß.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir am Mikrofon bei Gebrabbel Rot-Weiß ist.
Selbstverständlich der Andi, auch von mir ein Hallo in die Runde und gut Kick, wie man so gerne sagt.
Ja, sehr schön. Gut Kick, davon haben wir ein bisschen zu berichten. Gestern gab es doch ein sehr schönes Spiel in Hamburg, bei dem wir zugegen waren. Die ausführliche Beschreibung dieses Besuchs, die wird gleich folgen. Als allererstes wollen wir aber, damit das nicht immer so am Ende der Episode untergeht, einen kleinen Shoutout an uns selbst und unsere Social Media Channels machen, denn wir haben, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, auch einen Instagram-Kanal namens Gebrabbel Rot-Weiß. Da findet ihr sozusagen noch ein paar visuelle Unterstützungen zu der jeweiligen Sendung. Wenn ihr zum Beispiel mal wissen wollt, wie die Wurst im Stadion ausgesehen hat, soll ja ein wichtiger Aspekt sein. So die Optik.
Das Auge isst man ja mit.
Das Auge isst mit. Und oder wenn ich zum Beispiel, ja, keine Ahnung, stimmungsvolle Aufnahmen aus dem Stadion genießen wollt, dann findet ihr das da. Also folgt doch unserem Instagram-Channel. Und auch bei Twitter gibt es den Kanal, der heißt der Gebrabbel RW. Da passiert noch nicht so viel. Das liegt wohl daran, dass auch Twitter gerade im Umbruch steckt. Heißt es überhaupt noch Twitter? Oder heißt es X?
Ja, ich weiß es nicht, aber Elon Musk persönlich ist, glaube ich, dafür verantwortlich, dass da nicht so viel passiert gerade.
Ja, genau, das macht er natürlich alles alleine. Und ja, haben wir noch einen Kanal? Ach ja, eine Facebook-Seite haben wir, wenn jemand noch Facebook benutzt, eigentlich Leute.
Für die Älteren unter euch.
Richtig, und eigentlich ja, Leute in unserem Alter benutzen ja eigentlich Facebook, aber wir sind natürlich zu cool und zu jung geblieben, um tatsächlich selbst richtig aktiv auf Facebook zu sein. Aber da das alles Meta gehört und dem anderen Social Media Milliardär mit Mark Zuckerberg, haben wir da sozusagen den Vorteil, dass wenn wir einen Post raushauen, dass wir den gleich auf allen Plattformen niedersetzen. Ja, super spannend, über Social Media hier zu reden. Deshalb seid ihr hier. Natürlich
Ihr
nicht.
dürft uns auf allen Kanälen selbstverständlich folgen, abonnieren, liken, kommentieren, weitergeben, Werbung machen.
Teilen, retweeten,
Alles, alles, was geht.
markieren, erwähnen, was weiß ich. Kommen wir aber zu viel interessanteren Themen, nämlich einem Neuzugang, einer Verpflichtung bei Fortuna.
Ja, wir sind ja tagesaktuell, heute so gegen 10:30 Uhr, meine ich, bimmelte es auf meinem Handy und die Fortuna erwähnte, dass sie eine Neuverpflichtung habe.
Ja, und darüber hinaus und eigentlich auch ganz spannend an der Sache, es wurde davor, so 1,5 Stunden, schon verkündet, dass er am Training teilnehme mit einer Sondergenehmigung seines abgebenden oder ausleihenden Vereins, nämlich Norwich aus England. Und dann kam aber doch kurz danach die Meldung. Und um wen handelt es sich, Andi?
Ja, jetzt bin ich, beim Vornamen stehe ich tatsächlich gerade auf dem Schlauch.
Christos.
Christos Tzolis. Christos Tzolis.
Ganz genau. Ein junger griechischer Außenbahnspieler, bevorzugt auf der linken Seite oder im Sturm. Also im Prinzip genau die Alternative, die wir da benötigen. Und der wurde für ein Jahr ausgeliehen von Norwich mit einer Kaufoption. Niemand weiß, wie hoch diese ist. Es wird gemunkelt von 5 Millionen, weil das sein aktueller Marktwert ist.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, 5 bis 8 sollen es wohl sein. Wobei 8 ist ja schon, also selbst wenn der uns zum Aufstieg schießen sollte, sind 8 Millionen ja schon echt ein gewagter Schritt.
Ja, also.
Wenn dem denn dann so wäre, ne? Das weiß man alles nicht.
Ehrlicherweise auch 5, aber gut.
Ja.
Das sind die Dinge für Zukunftsfortuna. Da muss sich Gegenwartsfortuna oder Gegenwarts-Klaus Allofs noch nicht mit befassen. Aber sicher ist, dass es da, wenn wir nicht aufsteigen, sehr schwer wird, siehe Kabovnik, diesen Spieler zu halten. Aber ja, was hat's mit diesem Spieler eigentlich so ein bisschen auf sich? Da mussten wir selber natürlich ein bisschen in die Recherche gehen, aber wir als euer Lieblingsweltumfassender Podcast haben natürlich einfach unseren griechischen Korrespondenten reaktiviert, live aus der Stadt Rio bei Patras. Das ist der Kollege Ilias Matsas. Der schreibt unter anderem für sportdoc.gr und hat auch eine eigene Radioshow und kennt den Spieler ein bisschen besser, als wir es tun. Und wir hören uns doch einfach mal an, was er über diesen Spieler zu sagen hat. Das wird jetzt auf Englisch sein, aber keine Sorge, wir fassen das Gesagte dann hinterher noch kurz auch auf Deutsch zusammen. Also Ilias, bitte, was hat es mit dem Herrn Zollis so auf sich?
Christos Zollis is one of the most talented players of his age in Greece. One of the best products from the famous last year's academies of PAOK Thessaloniki that have leader the famous player and coach from Uruguay, Pablo Garcia, that played also in Real Madrid. And the PAOK Academy had produced players as Pelkas, that plays in Fenerbahce, and Kutsias, that plays in MLS, and all that famous young players from Greece, and very, very talented. So Christos Zollis played in the top level since the young ages of his career. He's a player that has very much experience in the year of 2021. He's mostly a winger but plays every position outside the box at the attacking place of the field. He prefers to play at the left side, and he has a very good right foot. He shoots very well, but he can also create and pass the game. Some plays that have open field, Zollis can play in the attacking position as a striker. His strength is the power, the body power that has, and very good speed. He can accelerate very well, he can pass, he can score from outside the box, as I said. And he's a player that played in qualifies of Champions League. He has top level experience, and I think that the German leagues are better for him to show his style of play, are more fit to his play than the Premier League. But though years in Premier League is a very, very good experience for him, and I think he's one of the most talented players, at the young players of the Greek national team. And in Fortuna, he can be the player that show us he could be at the young ages.
Ja, danke, Ilias, für diesen Beitrag. ja, wir lachen natürlich jetzt so doof, weil dieser Beitrag erst hinterher reingeschnitten wird, aber wir natürlich schon wissen, was er uns zu ihm erzählt hat. Ja, was lässt sich über den Spieler sagen? Er stammt aus der PAOK Jugendakademie, gilt als tatsächlich eines der größten Talente der letzten Jahre in Griechenland, im griechischen Fußball und auch im Nationalteam. Er ist auch aktueller Nationalspieler. Wie gesagt, seine Position ist tendenziell die Außenbahn, Lieblingsposition links außen. Er ist aber Rechtsfuß, also das heißt, wir kriegen hier ein bisschen, ja, ich würde sagen, Christopher Peterson-Vibes von ihm. Es könnte in die Richtung gehen. Was hat er noch gesagt? Seine Vorzüge?
Gute Beschleunigung, gute Körperlichkeit, hohe Endgeschwindigkeit. Ich habe mir mal die körperlichen Daten auch angeguckt. Ist, glaube ich, 1,76 groß mit 68 Kilo, also kein Brecher, sondern tatsächlich so ein Typ Patterson. Und ja, einer der talentiertesten jungen Spieler in der Nationalmannschaft. Ich glaube, da können wir eine Menge Freude dran haben.
Genau, also das ist schon das Profil, was wir benötigen und nachdem sich auch die meisten von uns, glaube ich, so ein bisschen gesehnt haben, kann wohl auch zweite Spitze spielen. Das heißt also, sollten wir mal so agieren möchten, hätten wir also auch einen zweiten Spieler, der ja so ein bisschen eher der wuselige, schnelle Typ ist, der dann vielleicht gut zu einem Brecher wie Vermey oder Ginchek passen könnte. Ja, ansonsten zur Karriere kann man ein bisschen sagen, also er ist vor allem in Griechenland groß geworden und erfolgreich gewesen bei PAOK, hat interessanterweise in Jugendjahren auch eine kurze Zeit in Deutschland gespielt, ich glaube in Offenbach und noch woanders.
Ja, mit 15 oder 16 meine ich, ne?
Wohlgemerkt nicht bei den Kickers Offenbach, sondern bei einem, ja ich sag mal, unbekannteren kleinen Verein. Und hat da aber also jetzt nicht im Profifußball gespielt und ist dann zurück zu PAOK, wo er dann auch in der griechischen Liga debütiert ist. Und dort hat er, ich glaube, in rund 50 Spielen 17 Tore gemacht, also eine ganz ordentliche Bilanz, auch wenn er jetzt nicht der klassische Mittelstürmer ist. Und ja, war dann zu dem Zeitpunkt, das war 2021, auf dem internationalen Transfermarkt ein heiß begehrter Spieler. Es heißt also, dass da auch neben Norwich ganz andere Clubs mitgeboten haben, unter anderem wohl Borussia Dortmund, was die Gerüchte sagen. Und er hat sich dann aber letztendlich für Norwich entschieden, die, ich glaube, 12 Millionen für ihn bezahlt haben, was damals, vor 2 Jahren, was eine ordentliche Summe war. Damals war Norwich, die jetzt mittlerweile abgestiegen sind, in der zweiten englischen Liga spielen, noch Erstligist. Da hat er auch, ich glaube, so eine halbe Saison an Spielen gemacht. Hat sich jetzt aber ja nicht nachhaltig durchsetzen können, wurde letztes Jahr an Twente Enschede ausgeliehen, wo er in Holland auch ein paar Tore gemacht hat, sich dann aber auch verletzt hatte. Und ja, jetzt sucht man weiterhin im Prinzip nach einer Lösung für Spielpraxis. Die Tatsache, dass wir eine Kaufoption haben, spricht aber auch nicht zwingend dafür, dass Norwich jetzt, sagen wir mal, ihre Mannschaft um Zolis herum aufbauen möchte. Aber okay, das ist halt die Chance für Fortuna, solche Spieler überhaupt zu bekommen. Andernfalls haben wir halt eigentlich wenig eine Chance auf ein internationales Top-Talent. Und zumindest bei Karbovnik letztes Jahr hat es dann letztendlich ja gut geklappt. Und von daher, denke ich, können wir zuversichtlich sein oder hoffen zumindest, dass Daniel Thun auch Zolis dahin bringen wird, dass er der Fortuna helfen kann.
Ja, das sind ja natürlich dann genau diese Art von Transfers, wo wir auch schon in den letzten Folgen immer gesagt haben, auf sowas müssen wir dann einfach warten. Es wird möglicherweise andere Angebote für den Spieler gegeben haben, die sich dann jetzt wieder vielleicht zerschlagen haben. Der Pressemitteilung nachzufolgen, sind wir wohl schon einige Zeit auch schon an ihm dran gewesen, haben uns da wohl sehr bemüht. Auch das ist ja natürlich immer ein Faktor, wenn der Spieler merkt, okay, die haben wirklich Bock auf mich, mich hierher zu holen. Dann ist das sicherlich noch ein weiter ausschlaggebender Punkt für den Spieler. Und ja, ich bin sehr, sehr hoffnungsfroh, dass das was Gutes wird.
Genau, also Optimismus ist ja immer angebracht. Das geben ja auch die Leistungen aktuell wieder. Von daher warten wir doch mal ab, was der gute Herr Zolis uns so zu bieten hat. Ja, es gab noch ein anderes Gerücht zuletzt. Da würde ich dann aber wirklich erstmal ein dickes Fragezeichen hinten ran machen. Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg, natürlich von Wolfsburg, weil ja Klaus Allofs nachgesagt wird, dass er nur Spieler von Wolfsburg holen kann. Vor ein paar Jahren von Borussia Dortmund ja noch für 20 Millionen verpflichtet, wo er sich nicht durchgesetzt hat, war dann zuletzt in Russland, dann in Wolfsburg, ich glaube letzte Saison ausgeliehen an Bremen, aber es auch da ist die Karriere ein bisschen ins Holpern geraten, ein bisschen ins Schlendern geraten. Von daher, es ist vielleicht nicht unmöglich und ich glaube, das wäre ein Spieler, der sicherlich Qualität hat, um Fortuna zu helfen. Inwiefern das aber finanziell realistisch ist, ja, da können wir wirklich mal ein dickes Fragezeichen dran machen. Aber wir lassen uns da sicher gerne eines Besseren belehren.
Ja, alleine das Jahresgehalt, was man so auf 2 Millionen Euro geschätzt hat in der Presse, ist sicherlich schwierig bis gar nicht zu stemmen. Also nein, das ist natürlich absolut utopisch für die Fortuna, ein solches Gehalt zu zahlen. Da müsste der Spieler dann auch schon erhebliche Abstriche machen, ob das dann zustande kommen könnte. Also ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, dass da was passiert. Aber auch da lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
Genau, und umso schöner sollte es vielleicht doch klappen. Also, in den Kader kommt ein bisschen Bewegung. Das ist gut, das ist wichtig, das ist auch, ja, ich sag mal, nötig. Aber die erste Elf zumindest, die hat doch einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Ich greife nochmal einen Punkt von letzter Woche gerne auf. Und inzwischen ist es amtlich, Fortuna ist das einzige Team in der zweiten Liga, das in zwei Spielen noch kein Gegentor kassiert hat. Und ich würde jetzt mal behaupten, zumindest nicht gegen Laufkundschaft, wenn es sie in der zweiten Liga überhaupt gibt.
Und es lagen ja auch durchaus ein paar Tore in der Luft, aber da kommen wir ja gleich dann nochmal im Detail zu.
Genau, denn ja, am Samstag, also gestern für uns jetzt während der Aufnahme, spielte die Fortuna beim FC St. Pauli schon wieder, denn wir alle erinnern uns, erst im Mai, im vorletzten Auswärtsspiel der Saison, ging es ebenfalls dorthin. Damals gab es ein 0:0 und wie ihr alle wisst, gestern auch. Es war allerdings ein doch ganz anderes Spiel als noch im Mai. Nicht nur aufgrund der personellen Situation, denn damals, wenn man sich erinnert, hatten wir zum Beispiel die ganze Doppel-Sechs nicht zur Verfügung, also kein Tanaka, kein Sobotka. Das war gestern ein bisschen anders und das hat sich auch durchaus bemerkbar gemacht.
Lass uns doch einfach beginnen mit dem Drumherum. Wir haben ja in der großmundigen Ankündigung unseres Podcasts gesagt, wir wollen euch nicht nur über das Spiel was erzählen, sondern auch über das Drumherum, weil da passiert natürlich immer etwas und so eine Auswärtsfahrt hat ja auch ein bisschen mehr Drumherum als eine reine Heimspielgeschichte. Und so begann es also am Freitag bereits, nicht erst am Samstag, dass wir uns in den Zug setzten. Und es war der Bummelzug. Es dauert ja normalerweise 3,5 Stunden, bis man von Düsseldorf nach Hamburg kommt. Wir haben, leider wussten wir es schon vorher und keiner weiß so genau warum, aber bei uns hat halt 4,5 Stunden gedauert mit so schönen Zwischenstopps ungeplant in Herford. Wir sind durch Bielefeld gefahren. Ganz am Ende ging es dann mal ein bisschen zügiger und alle Mitreisenden, die nach Kopenhagen wollten, haben leider ihren ICE gefühlt irgendwie eine Minute verpasst. Ein etwas suffisanter Spruch des Bahnbediensteten, der die Ansagen machte, war dann so, ja, und alle Mitreisenden nach Kopenhagen, der ICE, der sie dahin gebracht hätte, der fährt gerade an uns vorbei. Das war, als wir in den Hamburger Hauptbahnhof einfuhren. Ein bisschen ärgerlich, aber gut, wir wollten nur bis nach Hamburg und nicht bis nach Kopenhagen, deswegen war es uns egal.
Also Business as usual bei der Bahn.
Genau, man muss es halt wissen, man muss es einplanen, deswegen war es auch gar nicht so falsch, dass wir bereits am Freitag angereist sind, zumal wir so noch die Möglichkeit hatten, die Stadt ein wenig, ein ganz, ganz kleines bisschen zu erkunden. Man kennt natürlich auch schon sehr, sehr viel.
Die Stadt, die wir noch nie besucht haben.
man kennt dann doch das ein oder andere Eckchen auch. Aber für mich tatsächlich schön, ich war das erste Mal auf dem Hamburger Dom. Ich war schon wirklich häufig in Hamburg, sowohl zum Fußball gucken als auch im privaten Kontext, sogar im beruflichen mal. Aber ich war nie auf dem Dom und das konnten wir dann nachholen. Wir hatten wieder unser klassisches Hotel, das Mannschaftshotel vom FC St. Pauli, direkt an der Messe. Und dort sind wir abgestiegen, haben eingecheckt und sind dann im Laufe des Nachmittags rübergelaufen zum Heiligen Geistfeld und haben dann dort mal den Dom unsicher gemacht.
Also gefühlt ist eigentlich jedes Mal Dom, wenn wir beim FC St. Pauli spielen. Von daher hat mich das wirklich gewundert, dass du es nicht geschafft hast, da bisher mal drauf gewesen zu sein. Aber okay, ich gebe auch zu, ich habe ein paar Domspiele mehr, weil ich letztendlich immer irgendwelche Leute in Hamburg hatte, Freunde oder Bekannte von uns, die ich besucht habe, wenn die Fortuna da spielte. Es gibt ja die berühmte Footballogy-App, der ein oder die andere wird diese App auch benutzen. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass das Millerntor zu meinen am häufigsten besuchten Zielen zählt, aber das ist natürlich nicht nur bei mir so, das ist auch bei einer ganzen Reihe der Fortuna-Fans so, also St. Pauli.
Immer wieder beliebtes Ausflugsziel.
Allerdings, allerdings. Ich bin gespannt, wen wir da nächste Woche auch in Illertissen sehen von.
Alle 3000, gehe ich ganz stark von aus.
Ja, absolut. Ich glaube, dann ist auch das Stadion auch voll und dann kommt keiner aus Illertissen rein. Aber naja, dazu kommen wir später. Ich sag mal, für uns, sag ich mal, ein ähnlicher Ablauf wie im Mai. Wir hatten einen kleinen Unterschied, nämlich dass dein junger Sohn seine erste Auswärtsfahrt mit Übernachtung mit uns gemacht hat. Der war auch dabei. Und ja, dann haben wir in der Tat, also der Dom ist direkt neben dem Stadion, da ist das Heiligengeistfeld für die Leute, die es nicht kennen. Und der ist dann tatsächlich da direkt ans Stadion gebaut, sodass selbst wenn man ins Stadion rein möchte, ich glaube, außer vom Gästeeingang, jeder Eingang ins Stadion über den Dom führt tatsächlich. Das ist ganz lustig eigentlich. Und gerade bei Abendspielen sieht das dann natürlich vor allem ziemlich cool aus, weil ja dann auch da die Sachen auf der Kirmes, wie man hier im Rheinland sagt, erleuchtet sind.
Was ich ein bisschen schade fand am Dom, wenn wir einmal noch eine Minute da bleiben, ist, dass es da nicht die klassischen Bierzelte gibt. Das mag ich ja wirklich auf der Düsseldorfer Kirmes, dass die Hausbrauereien ihre Zelte haben. Wir haben dort jetzt an irgendeiner Bierhütte dann tatsächlich einmal kurz eingekehrt und was getrunken. Aber diese gemütlichen Bierzelte, das gibt so leider nicht. Das fand ich echt ein bisschen schade.
Aber was sie hatten, Altbierbowle. Wir haben uns aber nicht getraut, die zu probieren. Die
Altbierbowle mit Erdbeeren.
Mit Erdbeeren, das klang wirklich seltsam und auch, also wirklich ein bisschen random. Von daher, da haben wir die Finger von gelassen. Aber ja.
Wenn ihr die schon mal getrunken habt, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie es geschmeckt hat.
Wie schmeckt Altbierbowle mit Erdbeeren? Wir möchten das gerne wissen. Ja, ja, und abends gab es dann auch noch ein Feuerwerk, also im Prinzip so wie bei uns auf der Kirmes. Und da das Hotel, das wir hatten, ein etwas höher gelegenes Zimmer für uns bereitgestellt hatte, sogar mit Blick aufs Stadion, konnten wir dann sogar abends das Feuerwerk ganz gemütlich aus dem Hotelzimmer verfolgen. Wundervoll. Hat nichts mit dem Spiel zu tun, aber war auf jeden Fall ganz nett. Uns wurde dann auch gesagt, dass der FC St. Pauli nicht über Nacht da ist. Darum standen auch die St. Pauli-Banner nicht draußen, denn wir hatten schon vermutet, dass St. Pauli ja im Hotel auch, also über Nacht sein könnte, und hatten schon Pläne geschmiedet, wie wir deinen nicht straffähigen Sohn einen Feueralarm
auslösen lassen. Ja, ja.
Aber es hätte keinen Sinn ergeben, außer dass es uns selbst in den Schlaf gebracht hätte. Von daher haben wir von dieser kleinen Maßnahme, die bitte niemand
zu ernst nehmen sollte,
wiederholen sollte. abgesehen. Nee, und dann ging es aber am nächsten Morgen, der FC St. Pauli hatte zumindest ein Tageszimmer und du meintest aus dem Augenwinkel, in der Lobby Fabian Hürzeler.
Ich meine, ihn an mir vorbei rauschen sehen zu haben, kann natürlich auch ein Phantom gewesen sein. Ja, ist jetzt auch nicht die spannendste Geschichte der Welt, aber
nein, aber beim letzten Mal hatten wir natürlich noch eine Begegnung im Fahrstuhl mit Luca Zander, der mittlerweile allerdings bei Sandhausen spielt, der uns ja, als wir in Fortuna-Trikots uns Richtung Stadion aufmachte, also im Mai, jetzt nicht dieses Mal, und natürlich in seinem St. Pauli-Trainingsanzug auch sofort wusste, was die Stunde geschlagen hat, wenn da zwei gestandene Fortuna-Männer in seinen Fahrstuhl einsteigen. Aber ich brach dann das Eis mit dem Hinweis, dass ich ihm ausnahmsweise keinen Erfolg, also nicht viel Erfolg wünschen wollte. Und er konterte aber gut, mit einigen wir uns doch auf ein gutes Spiel.
Apropos Fahrstuhl, sollen wir einmal super Überleitung, sollen wir einmal aufklären, warum unser Folgentitel heute so komisch ist? Wir sind hier nicht in Wacken.
Ja, so komisch, aber nicht haha komisch.
Das war ein bisschen eigentlich weirde Situation und das hat auch mit dem Fahrstuhl zu tun. Ja, wir sind mit dem Fahrstuhl gefahren aus unserer Etage ins Erdgeschoss, um das Hotel zu verlassen. Und ich hatte einen schwarzen Pulli an und hatte die Ärmel hochgekrempelt und ich muss ja gestehen, ich habe einen bunten linken Arm, den man dann auch sehen kann. Und unten standen drei Herren mittleren Alters, guckten mich an und sagten, wir sind hier nicht in Wacken. Und wir haben die entgeistert angestarrt, was sie uns damit sagen wollen. Aber das war dann so das geflügelte Wort für diese Fahrt und deswegen haben wir uns dann entschieden, das auch zum Folgentitel zu machen. Nur um das einmal aufzulösen, es geht hier nicht um Heavy Metal und wir sind hier auch nicht in Wacken.
Interessanterweise waren die Herren jetzt auch nicht gerade wie aus dem Ei gepellt, ne? Also, das, ich, keine Ahnung, was er damit sagen wollte.
Ich habe ja auch keine langen Metal-Haare oder sonst irgendwas. Also ganz, ganz absurder Kommentar eigentlich.
Vielleicht hat er gedacht, er sei in einem 5-Sterne-Hotel, aber nun ja, war er nicht. Ist ja auch egal. Ja, am nächsten Tag aber, als der FC St. Pauli mit seinem Bus dann auch am Hotel zugegen war, da ging es für uns ja nicht direkt ins Stadion, weil wir noch am Bahnhof unsere Taschen in die Schließfächer gebracht haben, um die Abreise etwas einfacher zu gestalten. Und was stellten wir dann fest, als wir Richtung Stadion reisen durften? Es gibt noch ein anderes Event in Hamburg.
Yeah, Christopher Street Day. Es war ziemlich bunt,
genau,
am Hamburger Hauptbahnhof. Noch bunter, als es eh schon ist.
Genau, und beziehungsweise auf dem Weg dahin, selbst im Hotel kam mir eine Person, die in grün gekleidet, inklusive Gesichtsschminke. Sie kam mir entgegen, diese Person. Und da habe ich mich schon gefragt, was ist hier los? Passiert hier noch was? Und ja, dann, ich glaube, am Bahnsteig, da konnten wir dann schon sehen, Happy CSD. Und ja, das war dann auch tatsächlich für den Rest des Tages sehr auffällig in U-Bahn und vor allem am Bahnhof, der natürlich wie viele Bahnhöfe größerer Städte immer gut gefüllt ist, dass eine Menge Teilnehmer des CSD dort vor Ort waren. Und auch es gab auch dann eine Parade, die auch am Bahnhof vorbeiführte später, ne? Also nach dem Spiel.
Ja, genau. Bei der Abfahrt oder beim Warten auf die Abfahrt konnten wir die Christopher Street Day Parade am Bahnhof vorbeiziehen sehen mit ziemlich lauter Schlagermusik und vielen sehr fröhlichen Menschen. Also tatsächlich eine ganz angenehme, ganz schöne Stimmung. Alle gut gelaunt. St. Pauli ist ja auch ein Verein, der sich sehr auf die Fahnen schreibt, auf die teilweise Regenbogenfahnen, die dann am Stadion wehen, da sehr queerfreundlich und tolerant zu sein und es auch ist, also sich nicht nur auf die Fahnen schreibt, sondern es auch ist, das möchte ich einmal betonen. Und insgesamt tatsächlich eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre, sehr viel bunte Menschen unterwegs, hat viel Spaß gemacht.
Ja, Jackson Irvine hatte sich dann auch zur Feier des Tages die Haare rosa gefärbt, ne, beim FC St. Pauli. Ich glaube, hat er letzte Woche noch nicht, aber naja, kann auch Zufall sein. Whatever. Ja, das war der Christopher Street Day. Dadurch war natürlich die Stadt sehr voll und auch die Schließfächer gut gefüllt. Ich glaube, das haben einige Fortunen, die auch auf Auswärtsfahrt waren, mit uns mitgefühlt. Da haben wir doch den einen oder anderen gesehen. Und die waren natürlich meistens ähnlich wie wir mit Rucksäcken unterwegs. Amüsant fand ich die Leute, die wirklich mit 2 Koffern und 3 Taschen, also jetzt nicht Fortunen, ein Schließfach dafür am Bahnhof finden zu können. Das ist ein bisschen abenteuerlich, aber...
Davon waren sehr, sehr große Koffer, also, aber so sind die Leute, ne? Naja, vom Bahnhof ging es mit der U-Bahn, also vom Bahnhof Süd, man muss ein bisschen wandern, um zu den richtigen U-Bahn-Stationen zu gelangen, ging es dann mit der U-Bahn in Richtung Stadion und da genau zur Feldstraße, wo der Gästeeingang ist. Und im Gegensatz zum letzten Jahr erschien es uns, zur letzten Saison, zum letzten Spiel vor wenigen Monaten, erschien es uns doch deutlich weniger voll. Es gab irgendwie deutlich weniger Andrang, wenn man sich so den Gästeeingang angeschaut hat.
Ja, also das war unser Gefühl. Man muss natürlich dazu sagen, wir waren auch relativ früh da. Das wird da mit reingespielt haben. Aber ich hatte selbst später im Blog das Gefühl, dass es nicht ganz so voll ist wie im Mai. Da hatte ich wirklich das Gefühl, das Stadion platzt aus allen Nähten. Aber also vielleicht kam mir das nur so vor oder wurden weniger Gästekarten jetzt verkauft. Keine Ahnung, aber rein subjektiver Eindruck zumindest da am Stadion. Ja, aber dann ging es rein. Wir waren, wie gesagt, relativ zeitnah da und ich nutzte das gleich für unsere beliebte Rubrik. Und die lautet folgendermaßen.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche beim FC St. Pauli. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte im Mai bereits eine Wurst getestet, damals noch nicht im Podcast, aber auf meinem Instagram-Kanal, auf meinem persönlichen, und festgestellt oder mich bestätigt gefühlt, wie jedes Mal, dass der Stadionwurst-Äquator so auf Höhe Braunschweig in Deutschland liegt. Und das ist jetzt natürlich erstmal verwirrend. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass südlich dieses Stadionwurst-Äquators man mehr oder weniger ich sag mal, sicher eine Wurst im Stadion verzehren kann. Der verläuft jetzt auch nicht, sagen wir mal, komplett gerade. Da kann man Städte eingrenzen oder ausgrenzen. Ich würde zum Beispiel aus Erfahrung Magdeburg eher ausgrenzen. Vom letzten Mal nicht unbedingt eine erprobte Stadionwurststadt, aber das können wir ja diese Saison nochmal sehen. Und wenn man also diesen Stadionwurst-Äquator ansetzt, dann bedeutet das, dass alles nördlich diesen Äquators leider nicht unbedingt empfehlenswert für Stadionwürste ist. Das liegt natürlich auch an der Küstennähe. Das heißt also, wenn man im Norden sich befindet, sollte man idealerweise im Stadion eher Fisch essen. Das hat sich auch in Kiel bestätigt, in Hamburg, in Emden damals, dass die Würste meistens nicht so toll waren. Und im Mai beim FC St. Pauli war das genauso der Fall. Keine tolle Wurst, aber es gab Hoffnung dieses Spiel, denn das Erste, was die Verkäuferin mir mitteilte, war, sie haben einen neuen Caterer. Yay.
Wahrscheinlich auf deine schlechte Bewertung hin wurde da der St. Pauli Catering Stadionrat zusammengerufen und dann haben sie sich gedacht, ja, da müssen wir was tun. Versuchen wir es mal mit einem bundesweit agierenden Lebensmittelkonzern. Edeka ist jetzt der Lieferant der Würste.
Es gibt die Edeka Bratwurst, Edeka dabei in Versalien geschrieben, in großen Buchstaben, und Bratwurst alles klein. Also da hat auch die Marketingabteilung auf jeden Fall Überstunden geschoben. Das hat man gesehen. Es gibt auch noch eine Geflügelwurst und gab es eigentlich eine vegetarische Wurst auch? Ja, ne?
Es gab auch, ich glaube, sogar zweierlei vegetarische Würste.
Okay, aber da muss man ja auch sagen, also nichts anderes hätte ich erwartet vom FC St. Pauli. Aber was mich doch verwundert hat, dass die Wurst, und solltet ihr also unserem Instagram-Channel folgen, zwinker, zwinker, dass die Wurst nicht im Brötchen geliefert wurde. Es wurde ein Brötchen beigegeben und die Wurst kam auf der klassischen, im Prinzip seit 100 Jahren in Deutschland üblichen Papierschale mit Abreißkante, was aber natürlich unnötiger Müll ist.
Ja, es scheint aber so ein Ding zu sein, ne? Ich habe ja am Abend vorher auch eine Wurst gegessen auf dem Dom, da war es auch so.
Ja,
aber das ist ja jetzt von der Lage her ähnlich. Und auch da wurde das Brötchen unaufgeschnitten dazugegeben. Es war ein katastrophales Brötchen, aber anscheinend ist das so ein Hamburger Ding.
Ja gut, aber man sollte ja meinen, dass der FC St. Pauli jetzt, was das Thema CSR und ökologische Fragen und so betrifft, dass er da auf Zack wäre und sagt, ja, unsere Würste kommen natürlich maximal mit einer Serviette, aber eben ansonsten im Brötchen drin. Aber war eben nicht der Fall. Das Brötchen war auch tatsächlich das einzig Gute, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich musste auch noch den Senf alleine öffnen. Also die Frau machte die Senftube auf. Ich war auch tatsächlich einer der ersten Kunden, aber vergaß, dass die Siegelfolie in der Senftube noch drauf war. Es war wirklich viel Arbeit, um an diese Wurst zu kommen. Naja, und dann muss man halt so ein Brötchen mit der Hand aufreißen, versuchen, die Wurst da reinzutun. Das ist alles jetzt so suboptimal. Aber dann kommen wir zur Wurst selber und die war gar nicht mal so lecker. Andi, ich habe dich sogar kosten lassen, weil ich tatsächlich die Wurst nicht zu Ende essen wollte.
Ja, ich wollte den Rest auch nicht essen. Ich habe mir ein Stück abgebrochen und habe es ja auch etwas widerwillig verzehrt, weil es wirklich nicht gut war. Es war
Die Pelle war sehr zäh. Das kommt schon mal vor. Bin ich natürlich wirklich kein Fan von, wenn das der Fall ist. Das hat auch tatsächlich mehr mit dem Darm des Tieres zu tun als mit der Zubereitung in den meisten Fällen. Aber das eigentliche Problem war das Brät, also der Inhalt der Wurst. Der schmeckte, der war irgendwie schon fein und das sah auch ganz normal aus. Also wenn man die Wurst angeguckt hat, hat man einfach gedacht, wenn man abgebissen hatte, ja, das ist halt eine normale Bratwurst. Aber das fühlte sich ganz weich und also wie so weiches Hackfleisch, fast wie Mett an. Also ganz seltsame Konsistenz.
Auch so ein bisschen zäh, wenn man drauf rumgekaut hat. Also ganz, ganz unangenehm.
Ja. Und also das war gar nicht toll. Und daher war das Brötchen, welches halt halbwegs vom Morgen war, also deshalb halbwegs frisch war, war dann das wirklich das einzig Gute dieser Wurst, weshalb es von mir eine unterdurchschnittliche Wertung von 2 von 5 Kartoffeln gab. Also, der Caterer-Wechsel beim FC St. Pauli hat keine Verbesserung der Wurst bewirkt. Und es war auch dieses Mal eine Enttäuschung. Aber wenn ihr klug seid beim FC St. Pauli oder in Hamburg im Stadion, dann esst ihr eh irgendwas mit Fisch und eben nicht eine Bratwurst. So viel zum Thema Wurst der Woche. Aber ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Spiel.
Genau. Und womit beginnt ein gutes Spiel? Mit der Mannschaftsaufstellung. Und die hat die Dagi uns vorgelesen im Stadion. Thorsten und ich haben...
Wer ist denn die Dagi?
Die Dagi ist die eine der beiden stadionsprechenden Personen. Es gibt einen Herrn, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Und dann gibt es noch die Dagmar, auch liebevoll Dagi genannt von allen Beteiligten. Und die Dagi hat die Aufstellung vorgesprochen. Thorsten und ich haben uns auf der Rückfahrt ein bisschen darüber ausgetauscht, wie enthusiastisch man so etwas machen sollte, darf oder kann. Ich war der Meinung, sie hat das für die Fortuna-Aufstellung sehr gut gemacht, nämlich relativ emotionslos, aber dennoch in einem angemessenen Tempo und nicht so durchgehetzt, wie das auch manchmal passiert. Aber so ein bisschen mehr Enthusiasmus hätte ich mir, sag mal, bei der St. Pauli-Aufstellung gewünscht. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass es ja einige sehr schwer auszusprechende Namen gibt bei uns im Kader, wie zum Beispiel der berühmte Felix Kraus und Karol Nietschicki und nicht zuletzt Nicolas Gavouri. Letzten den Fehler Deutschen, kann man ein bisschen vielleicht noch verzeihen, aber Felix Kraus, da kräuselten sich mir schon die Fußnägel.
Und sie hat es zweimal gesagt, meine ich sogar. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich meine, Felix Kraus fiel sogar zweimal aus irgendeinem Grund. Also, ja.
Ja.
Aber ich persönlich bin Anhänger der englischen Schule. In England wird ja die Aufstellung in dem Sinne nicht so richtig zelebriert, sondern da gibt es hinter dem Namen allenfalls ein Yay hinterher. Und ansonsten werden die Namen mit Nummern einfach im Prinzip schnell verlesen. Von daher finde ich kein Buhai auch um Heimaufstellung prinzipiell ganz okay. Und wie du schon sagst.
Ich bin ja Fan von diesem in Leipzig, Tim Toupé. Der Stadionsprecher aus Leipzig, der immer mit seinem roten Anzug da rumläuft, den finde ich super. Das ist genau, genau die Art von Kirmesansage, die ich so liebe. Ja, nicht.
Nee, genau, den finden alle gut. Das Beste. Ist natürlich ein hochgradig sympathischer Typ, der auch überhaupt nicht verhaltensauffällig ist. Von daher, ist das in Ordnung. Aber ja, kommen wir, bevor wir nun endlich zum Sport kommen, kommen wir vielleicht nochmal auch zum subjektiven Aspekt. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich fand, dass das Stadion gefühlt nicht so voll war. Und das lag aber auch vielleicht daran, dass unsere Plätze irgendwie ein bisschen besser positioniert waren. Wir waren etwas mittiger oberhalb der Ultras. Beim letzten Mal haben uns die Fahnen der Ultras etwas die Sicht genommen. Aber das dürfen wir nicht sagen, nein.
Das darf man nicht sagen, Thorsten, das darf man nicht sagen. Die Fahnen sind sehr, sehr wichtig und die werden bitte auch nicht bei Ecken oder sowas runtergenommen. Die müssen immer geschwenkt werden, damit man dahinter nicht so viel sieht.
Genau, aber ja, okay. Ist halt so, das passiert dann manchmal, dass das nicht so gut zu sehen ist. Aber diesmal war die Sicht auf die Dinge tatsächlich ziemlich gut. Ja, und welche Dinge haben wir denn da unten so gesehen? Ich hatte es anfangs schon gesagt, es gab vor 2,5 Monaten bereits ein Spiel. Damals ging es sozusagen um die letzte Aufstiegschance. Fortuna gerade im zentralen Mittelfeld damals personell gebeutelt. Und es war eine der seltenen Vorstellungen damals in Dreierkette. Das heißt also, die Ansage damals war ganz klar, aus einer massiven Verteidigung oder ein bisschen das System von St. Pauli zu spiegeln, die nämlich stets mit Dreierkette agieren. Und ich hatte mich schon vor dem Spiel gefragt, würde Daniel Thune das genauso machen? Oder würde er bei sich oder sagen wir mal bei der Aufstellung der Fortuna bleiben, die ja gegen Hertha so erfolgreich war? Und was hat er gemacht?
Er ist dabei geblieben,
obwohl ja auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch der Millerton-Podcast herausgearbeitet hatte, dass St. Pauli sich vor allem gegen Viererketten so leicht tun würde. Haben sie aber nicht unbedingt in diesem Spiel.
Nee, fand ich auch. Also beginnen wir doch einfach tatsächlich in der 5. Sekunde, weil da begann dann auch die Fortuna. Es war Anpfiff, der FC St. Pauli spielte sich den Ball von der Anstoßposition auf den nächsten Spieler zu. Tanaka erobert sofort den Ball und es geht in Richtung St. Pauli-Tor in hoher Geschwindigkeit. Dann leider etwas weit rausgetragen auf die rechte Seite zu Felix Kraus und erster Schuss geht, wird dann geblockt. Aber sag mal, die Tonalität des Spiels war direkt gegeben. Fortuna wollte Gas geben.
Genau, also Fortuna hat wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Die ersten 10 Minuten gingen klar an die Fortuna. Da gab es tatsächlich mehrere gute Szenen. Gleich dann auch in der 5. Minute hat Carsten Meyer, über den heute noch zu reden sein wird, einen wirklich sehr schönen weiten Abschlag von sich gegeben auf die linke Seite auf Ginczek und der dann sofort zur Ecke führte. Und auch in dieser Eckensituation gab es dann einen sehr schönen Trick, der leider nur zu einer Parade des Torhüters führte, nämlich dass im Prinzip ein Spieler andeutet, die Ecke flach anzunehmen und die Ecke aber dann stattdessen nicht zu diesem Spieler, der rausläuft, gepasst wurde, sondern an die Strafraumgrenze, wo Felix Klaus dann im Prinzip direkt abgezogen hat, aber Vassili, der St. Pauli-Torwart, konnte den Ball dann über die Latte lenken. Und danach, kurz, also 1 Minute später, gab es nochmal eine Ecke, die dann damals von Hoffmann verlängert wurde. Und die Verlängerung hat Tanaka dann im Prinzip Volley, wollte er aus spitzen Winkel, aber aus wirklich nur 3-4 Metern aufs Tor bringen, wurde gerade noch abgeblockt. Das heißt also, die Szene war sogar kurz davor, meine ich, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, die ersten 10 Minuten hat die Fortuna St. Pauli ja sehr stark hinten eingeschnürt und es brauchte schon eine spektakuläre Szene auf Seiten des FC St. Paulis, damit, ja, ich sag mal, dieser Druck eigentlich aufgelöst wurde und St. Pauli ins Spiel kam.
Das war aber ganz hübsch gemacht. Also ich sag mal, die St. Pauli mit einem schnellen Kombinationsspiel durchs Mittelfeld. Auf einmal hat Irvine die Chance, einigermaßen frei aus ja, rund 20 Metern abzuziehen. Und Kastenmeier kann das Ding gerade noch mit den Fingerspitzen an die Latte lenken. Also das war dann auch ein erstes gutes Ausrufezeichen vom FC St. Pauli, die dann auch gesagt haben, okay, wir spielen hier auch mit. Und dann war auch erstmal die Überlegenheit der Fortuna so ein bisschen dahin. St. Pauli hat dann die Kontrolle etwas übernommen.
Also dazu muss man sagen, es war die erste, und wir wollen es bitte mitzählen, die erste Weltklasse-Parade von Carsten Meyer an diesem Tag. Es werden nämlich noch weitere folgen. Und was nämlich am Anfang des Spiels so gut geklappt hatte, das frühe Stören bei St. Pauli, die im Spielaufbau eigentlich immer auf ihre harten, flachen Pässe hinten raussetzen und weniger auf weite Bälle. Da haben wir sie in den ersten 10 Minuten komplett hinten drin gehabt. Und ja, also ich sag mal, Vassili ist auch ein guter Torwart, aber er ist fußballerisch kein Kastenmeier und hat in diesen Situationen durchaus auch das eine oder andere Risiko dann mal herbeigerufen. Das ging dann aber auch über das ganze Spiel. Und St. Pauli hat es wiederum bei Fortuna ebenso probiert. Da muss man allerdings sagen, dass das eben gerade, weil Kastenmeier da auch sehr stark ist, gerade mit den Rückpässen, dann immer sehr gut geklappt hat. Aber das war so im Prinzip so der Zauberstab in den ersten Minuten. Früh draufgehen, früh stören. Und das hat St. Pauli auch, ja, also die haben im Prinzip diese Szene von Jackson Irvine gebraucht, um überhaupt an der Partie dann teilzunehmen. Dann muss man allerdings sagen, dann haben sie auch wirklich sehr schnell das Heft des Handelns übernommen. Genau.
Wir sind jetzt, glaube ich, so in der Mitte der ersten Halbzeit.
Nein, immer noch am Anfang. Also dann nehmen halt einfach die Szenen vor dem Tor zu. Siliakas schießt da mal aus 20 Metern Kastenmeier in die Arme. Es gibt eine Flanke von der rechten Seite von Metcalf, die Kastenmeier per Fuß klärt vor dem Verteidiger. Also da merkte man schon, okay, das Ding geht hier jetzt gerade deutlich mehr in Richtung St. Pauli. Und ja, im Prinzip brauchten wir wiederum auch 20 Minuten, um das Ganze wieder etwas ausgeglichener zu gestalten, dass da nicht so viel passierte. Also das war dann so circa die 20. Minute, da ließ diese Drangphase, diese erste, wieder ein bisschen nach. Und ja, in dieser Phase hat Fortuna vor allem durch die Defensiv-Zweikämpfe sehr überzeugen können. Hinterher wurde ja vor allem Schinter Appelkamp sehr stark hervorgehoben. Und das stimmt auch, er hat da wirklich den einen oder anderen Ball erobert, was ja sonst, sagen wir mal, nicht so ja, seine Grundtugend ist, möchte ich jetzt mal sagen. Aber in der Phase hat er es eigentlich recht gut gemacht und auch immer schön die Bälle versucht, nach vorne zu legen. Das hat nicht immer so geklappt. Das gilt übrigens auch für Tanaka, bei dem es ähnlich war. Den fand ich ein bisschen auffälliger als Sobotka, auch wenn er dadurch doch den einen oder anderen Fehlpass mehr gespielt hatte. Denn defensiv konnte man das eigentlich ganz gut beobachten, war es eigentlich immer so ein 4-1-4-1. Das heißt also, dass sich Appelkamp meistens auf eine Linie mit Tanaka und den beiden Außenbahnspielern mit Klaus und Ioa zurückgezogen hatte und Sobotka dann noch zwischen der Viererkette als sozusagen Ausputzer im Mittelfeld agierte und ja vorne dann Ginczek in diesen Phasen so die einzige Spitze war und erst in der Offensive das Ganze sich dann immer so ein bisschen verteilt hat.
Was man zu dem Zeitpunkt aber auch schon sehen konnte, was im Laufe des Spiels leider sich manifestiert hat, ist, dass Emma Ioa nicht seinen besten Tag hatte. Da gab es so zwei, drei Verstolperer schon, da sind einfache Bälle verloren gegangen. Da hat leider nicht so wahnsinnig viel funktioniert bei Ioa, haben wir schon besser gesehen. Spannend, nächste spannende Szene, glaube ich, war dann in der 26. Minute. Da gab es einen langen Pass, den Kastenmeier auf Ginczek schlägt. Der Torwart vom FC St. Pauli kommt raus, muss auch rauskommen, weil Ginczek sonst alleine auf ihn zuläuft, klärt per Kopf, macht er gut und Sobotka hat dann die Nachschusschance, aber die schießt er leider weit, weit, weit und noch viel weiter vorbei. Das wäre natürlich ein Sensationstor gewesen. Aber da hat man auch mal gesehen, auch mit langen Bällen kann es dann funktionieren. Was der FC St. Pauli übrigens auch immer mal wieder versucht hat, das war gerade in der Anfangsphase zu sehen, dass sie aus dem Mittelfeld heraus Diagonalbälle auf die rechte Außenbahn geschickt haben, die aber glücklicherweise ähnlich wenig erfolgreich verarbeitet wurden wie Ioa dann durch den Herrn mit der Nummer 24, ich glaube Metcalf heißt er, ne?
Genau. Ja, Gavory hat das defensiv eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Da er hat nicht so viele Offensivvorstöße machen können. Das war bei ihm und auch bei Zimmermann auf der anderen Seite so ein bisschen das Problem. Zimmermann hat sich da mit Saad auf der linken Seite von St. Pauli ein wirklich heißes Duell geliefert, aus dem er aber gerade zweikampftechnisch doch häufiger erfolgreich hervorgegangen ist. Das war defensiv phasenweise überragend. Aber wie gesagt, das hat die Mannschaft insgesamt ganz gut gemacht. Wer mir in der Phase nicht so gefallen hat, war der Schiedsrichter. Der hat dann doch die ein oder andere Zweikampfbeurteilung gehabt, die mir nicht so gefallen hat. Ich glaube, es war Daniel Schlager, der uns gepfiffen hat. Genau. Zu ihm werden wir natürlich später noch kommen. Da gab es noch eine spannende Szene. Aber es gab da mal eine Szene, wo Ginczek ganz klar gefoult wird, also getreten wird in der Luft. Und das hat er einfach weiterlaufen lassen. Und mir kam es bei der einen oder anderen Zweikampfbeurteilung etwas unausgegoren vor. Aber es hatte den Spielfluss nicht gestört. Man muss also ganz klar sagen, auch in dieser Phase bereits, das war ein hochklassiges Zweitligaspiel mit Torchancen. Es ging immer mal wieder hin und her. Wie gesagt, in dieser Phase hat dann nach den ersten 20 Minuten hat Fortuna das Spiel dann auch wieder deutlich offener gestalten können. Und dann war es doch eigentlich sehr ausgeglichen. St. Pauli hat halt, wie du schon sagtest, ja viel mit den Diagonalbällen agiert, auch immer wieder versucht, bis an die Grundlinie durchzukommen und dann flach zurückzupassen. Es hat einmal geklappt, da hat Hertel dann geschossen, aber Kastenmeier konnte den Schuss sicher festhalten. Aber da sind ein paar Situationen, ein paar flache Reingaben dann immer von der Grundlinie gekommen. Meistens hatten aber Hoffmann und De Weis eigentlich immer einen Fuß dazwischen. Die beiden haben wirklich sehr aufmerksam gespielt und ja, außer De Weis bei ein, zwei Bällen im Spielaufbau im Prinzip da hinten keine Fehler gemacht, was sicherlich eins, sag ich mal, der Geheimnisse bei oder das Geheimnisse dieses Spiels war.
Ja, sie sind super rausgerückt, immer aggressiv angelaufen, immer die Gegner direkt beim ersten Ballkontakt gestört. Also das war eines der Mittel, die da heute gestern sehr, sehr gut funktioniert haben.
Genau, aber es gab dann doch eine wirklich enorm kritische Szene und ich schicke es vorweg, das wird die aus meiner Sicht dann zweite Weltklasse-Parade des Tages von Kastenmeier sein. Da ist Ioa defensiv etwas unglücklich auf der linken Seite und unterstützt Gavory nicht gut und als er dann an den Ball kommt, dann spitzelt er den St. Pauli-Spieler den weg, was aber im Prinzip zur flachen Hereingabe in die Mitte wird, wo Irvine den Ball von Ioa dann gespielt aufgreifen kann und aus spitzem rechten Winkel dann frei zum Schuss kommt aus 3-4 Metern. Und Kastenmeier lenkt diesen Ball um den Pfosten, beziehungsweise ich glaube nicht mal ins Aus, sondern auf die Grundlinie, sodass Zimmermann ihn dann klären kann.
Wahnsinnstag.
Herausragend. Wahnsinn, wirklich, herausragende Parade. Also da haben wir haben im Block gejubelt, als
als hätten wir selber ein Tor geschossen. Also
als hätten wir ein Tor geschossen. Ja. So gut war diese Parade. Also das war natürlich enorm wichtig in dieser Phase. Prinzipiell stand Fortuna gut, aber St. Pauli ist halt ein sehr heimstarkes Team. Man würde auch sagen, mit dem Publikum im Rücken. Aber ich fand übrigens gerade in dieser ersten Halbzeit war das Publikum auf dem Millerntor wirklich wenig zu hören. Klar, wir standen natürlich auch im Fortuna-Block und die Stimmung war gut, wie es auswärts ja häufig der Fall ist. Da greift der Support auch häufig auf den Sitzplatzbereich über. Aber vom Stadion kam in dieser Phase, vom Stadion auf St. Pauli, kam relativ wenig. Also das hatte mich etwas verwundert in dieser Phase.
Ja, bin ich komplett bei dir. Das hat man schon besser und anders erlebt auf St. Pauli. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Aber ich sag mal, die Chancen waren da. Es war ein mitreißendes Spiel und da hätte man vielleicht auch etwas mehr Heimsupport erwartet. Aber
genau, aber das Spiel war halt in dieser Phase auch wirklich ausgeglichen. In der 38. Minute spielt Vassili im Spielaufbau dann, was ich eben schon angesagt hatte, immer unter Druck gesetzt so ein bisschen, einen flachen Pass ins Mittelfeld und Hoffmann kann aber vor dem Offensivspieler dabei sein und greift diesen Pass auf, passt ihn dann raus auf Felix Kraus und der zieht im Prinzip ab aus 25 Metern, also der Pass war leicht hoch, sodass es ein leichter Volley-Schuss wird, der dann auch nochmal aufsetzt. Vassili kann ihn aber klären mit einer wirklich auch guten Parade und
insgesamt eine gute Szene von beiden.
Genau, also das sollte nochmal klar machen, das war kein einseitiges Spiel in dieser Phase. Fortuna hatte immer wieder ihre gefährlichen Situationen, die vor allem durch den Druck herbeigeführt wurden, den sie da im Mittelfeld oder dann auch vor allem schon beim Spielaufbau auf St. Pauli ausgemacht hatte. Und das hat sich dann übrigens auch, zumindest zur Halbzeit hatte ich schon mal reingeschaut, in den Quoten gezeigt. Also beide Mannschaften mit einer Passquote von über 80%. Fortuna aber sehr deutlich überlegen, übrigens bis zum Spielende bei den Zweikämpfen. Und St. Pauli aber letztendlich, sie sind natürlich auch das Heimspiel bei der Passquote. Das war dann das Spiegelbild und St. Pauli hatte dann auch schon in dieser Phase die leicht besseren Chancen, aber es war wirklich nicht ein Spiel auf ein Tor, das muss man sagen. Wir hatten in dieser Zeit immer mal wieder gute Entlastungen, auch später nochmal immer mal eine Ecke rausgeholt, 42. Minute köpft dann De Weis nochmal relativ deutlich eine Ecke drüber und so. Also das lief gut und wie gesagt, die Fortuna-Fans selbst waren auch im Fernsehen meiner Meinung nach sehr gut zu hören. Also ich habe das Spiel diese Nacht nochmal Real Life mir angeguckt und auch da war es auffällig, also der Fortuna-Support kam aus meiner Sicht da sehr schön rüber. Ja, kommentiert hat das Spiel übrigens Hansi Küpper, der kommentierte auch am Vorabend Hertha BSC gegen Wien Wiesbaden.
Ja, da hat er aber irgendwie Quatsch erzählt.
Ich sprach bei dem Spiel ständig von Paul Czernay statt Paul Dardai als Trainer. Paul Czernay, dem guten Bayern München Trainer, ich glaube von 1978. Also da war Hansi Küpper ein bisschen gefangen in der Vergangenheit. Beim Fortuna-Spiel hat er tatsächlich nicht so viel Blödsinn erzählt. Das fand ich eigentlich ganz passend in den meisten Fällen, was er da gesagt hat. Das kriegen wir natürlich im Stadion ja immer dann selten mit, aber so wenn man es hinterher guckt, dann ist ja manchmal interessant, was die Kommentatoren da so von sich gegeben haben. Interessant war nur, dass in der zweiten Halbzeit er dann so ein bisschen vermutete, dass Hünzeler in der Halbzeit seiner Mannschaft gesagt habe, die Pressinglinie weiter nach vorne zu verlegen. Aber ehrlicherweise ist der FC St. Pauli schon in der ersten Halbzeit eigentlich immer sehr früh drauf gegangen, sodass ich diesen Hinweis, naja, also für mich hat sich da nichts geändert.
So viel hat sich da nicht getan. Beide Teams haben früh gepresst. Die einzige Umstellung, die es ja zur zweiten Halbzeit gab, war, dass der St. Pauli nicht mehr dann zu zweit aufgebaut hat, sondern auf eine Dreierformation im Spielaufbau umgestellt hat, um da ein bisschen mehr Variabilität reinzubringen. Aber auch da hat die Fortuna gut drauf reagiert, wurde ja auch hinterher in der Pressekonferenz nochmal thematisiert. Vom Millerntor und dann auch von Daniel Thun, dass wir da dann eher in einem 1 gegen 1 ins Pressing gegangen sind, Aber das hat uns jetzt auch nicht wehgetan. Wir konnten da gut drauf reagieren. Also das war, glaube ich, die größere Umstellung, als dass die Pressinglinie nach vorne geschoben wurde.
Genau, also wir fangen eigentlich auch nach der Halbzeit gut an. Und letztendlich gefährlich wurde es in dieser Phase nur, also einmal hat Tanaka den Ball relativ blöd nach einer Ecke als fast letzter Mann verloren, konnte ihn aber dann doch nochmal zurückholen.
Er ist ganz schön schnell. Also das war...
Ja, der musste aber auch schnell sein in der Szene.
Ja, aber also da hatte ich nicht mit gerechnet. Ich habe da schon ein bisschen die Augen geschlossen, weil ich dachte, oh nein. Aber das ist super gemacht. Also im Fernsehen dann nochmal geschaut, auch gestern Abend. Wahnsinn.
Ja, Afolaya fädelt, also der Stürmer von St. Pauli, fädelt dann auch immer in einer Szene im Strafraum so ein bisschen ein bei Zimmermann, möchte da gerne einen Elfmeter und das Stadion natürlich auch, aber es war vollkommen okay, dass man da nichts gibt, obwohl es eine leichte Berührung gibt. Aber im Grunde ist Zimmermanns Fuß schon vorher da und der Spieler geht dann mit dem Fuß da rein und hebt dann ab. Also das war fast sogar eine Schwalbe aus meiner Sicht, aber ist ja in Ordnung zumindest, dass da kein Elfer gegeben wurde. Und auch da hatte Fortuna noch Chancen am Anfang der Halbzeit. Da gab es einmal eine schöne Szene, wo Joa zu lang flankt und dann Zimmermann auf der anderen Seite im Prinzip ja mit einem guten Trick den St. Pauli Außenverteidiger überlupft, dann den Ball in die Mitte wieder geben kann mit einer leichten Flanke. Und die wird allerdings geklärt. Nur Klaus zieht dann Volley mit links ab und der Ball geht sehr knapp am Tor dann nochmal vorbei. Also insgesamt kann man gerade bei Klaus, oder sollte ich Kraus sagen, also wenn es gefährlich wurde und wenn im Prinzip aufs Tor geschossen wurde, dann war es immer Felix Kraus.
Ja, er konserviert da tatsächlich seine Rückrundenform ganz angenehm. Das finde ich wirklich super. Er ist ja auch in der letzten Rückrunde zum Spieler der Rückrunde gewählt worden, hat da wirklich ganz, ganz gute Leistungen gezeigt und es scheint so, als ob er das über die Sommerpause konservieren konnte und jetzt einfach genau da weitermacht, wo er aufgehört hat. Auch das ein gutes Zeichen.
Ja, aber so nach rund einer Stunde hat St. Pauli dann doch, ich sag jetzt mal wirklich die Oberhand in dieser Phase. Wir schaffen es auch nicht mehr, uns wirklich zu entlasten und nach vorne zu kommen. Es gibt einen Flachschuss von Afolaya ganz knapp am Tor vorbei. Dann gibt es noch eine Szene von, ich glaube, Smeed im Spielaufbau. Lustigerweise, er ist Schwede. Man würde denken, er spricht
Mr. Smith.
Ja, aber ist nicht der Fall. Er spricht sich wohl Smeed aus.
Ob die Dagi das weiß?
Ja, man weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet.
Ich auch nicht.
Langer Ball auf Afolaya, der dann an den linken Außenpfosten schießt. Zum Glück ist die Situation abseits, aber man hatte schon das Gefühl, okay, hier ist es jetzt, hier wird es enger, auch wenn immer mal wieder, also es gab da zum Beispiel eine super Balleroberung von Hoffmann nach rund einer Stunde, immer mal wieder die Zweikämpfe gut gewonnen wurden, aber Fortuna bekam mehr und mehr Probleme und auch das Stadion wachte jetzt so nach einer Stunde dann in dieser Phase so ein bisschen auf.
Ja, da haben wir uns ein bisschen zu sehr hinten reindrücken lassen, da sind wir zu passiv geworden, da hatten wir kaum mehr relevante Ballbesitzphasen und konnten dann nochmal glücklich sein, einen Kastenmeier am Tor stehen zu haben.
Genau.
Irvine hat die Möglichkeit, er macht eine gute Körpertauschung, ich glaube sogar zwei, wenn ich es richtig gesehen habe, und steht auf einmal ja so 13, 14, 15 Meter vorm Tor, frei vor Kastenmeier, kann sich die Ecke aussuchen. Er sucht sich die von ihm und uns ausgesehene linke Ecke aus und Kastenmeier ahnt das offenbar und kann mit seiner rechten Hand diesen Ball wirklich sensationell klären. Also gibt die Ecke, dritte Weltklasse-Parade des Tages, wenn wir jetzt richtig gezählt haben. Kastenmeier, wirklich, ich finde gar keine Worte, wie gut das war.
Also ich glaube, man kann sagen, das war sein bestes Spiel im Fortuna-Trikot. Für mich glatte Note 1. Mal gucken, was die Kickernoten sagen. Aber das war wirklich herausragend, weil er auch im Prinzip nicht nur das super gemacht hat, sondern eben, was man von ihm auch kennt, eben auch im Spielaufbau gut war. Ich hatte einmal die Szene mit dem Bayer auf Ginczek beschrieben, wo im Prinzip Kastenmeier durch diese Szene eine Ecke rausholt für Fortuna und so. Das sind einfach Situationen, das kriegst du von weniger als einer Handvoll Keepern in der zweiten Liga. Das muss man einfach sagen. Und also es freut mich wirklich ungemein, dass er sich jetzt da seit einem guten Dreivierteljahr wirklich enorm stabilisiert und gesteigert hat und auch als Typ überzeugend rüberkommt. Ich hoffe wirklich, dass wir den Vertrag mit ihm in Kürze verlängern können. Das wäre aus meiner Sicht sehr wichtig. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Phase, in der St. Pauli im Prinzip am stärksten ist. Da gibt's noch mal eine Situation, wo De Weijs zweimal gut klärt und dann auch den Ball in höchster Not dann noch mal dem vom Spieler zurückholen kann. Also Hoffmann und De Weijs haben wirklich da richtig stark gespielt defensiv. Das ist auch von De Weijs, muss ich sagen, das fühlt sich wieder nach dem alten De Weijs an, wenn ich solche Spiele wie auf St. Pauli sehe, muss ich ganz klar sagen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung bei uns. Also er scheint da ebenfalls auf einem guten Weg zu sein. Und ja, also selbst wenn Fortuna dann in dieser Phase mal den Ball erobern kann, da gab es eine ganz gute Situation in der 64. Minute, Tanaka holt sich den Ball. Ginczek startet im Prinzip schon Richtung Strafraum und Tanaka muss den Ball nur präzise ihn in den Fuß spielen, dann würde er frei vor dem Torwart schießen können. Aber der Ball kommt einfach zu steil und geht ins Tor aus. Das war einfach so eine unnötig vergebene Chance. Also
da war deutlich mehr drin, da war wirklich deutlich mehr drin, ja.
Wenn man in diesem Spiel eins kritisieren muss, dann, dass wir zumindest in der zweiten Halbzeit nicht immer die Entlastung hatten und das lag auch daran, weil wir teilweise einfach zu überhastet, auch weil die Balleroberungen, die waren durchaus da, aber wir haben den Ball zu überhastet, dann meistens weitergespielt oder wir waren nicht mutig genug und haben ihn dann nach hinten gespielt. Das muss noch auf jeden Fall besser werden.
Ich glaube, das ist diese Ballqualität, von der Daniel Thun gerne in der Pressekonferenz erzählt. Die Ballqualität muss da gesteigert werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so Szenen sind, die er da meint.
Genau, aber wir haben natürlich auch Jungs, die wissen, wie man Spiele gewinnt.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber da können wir auch jetzt machen. Ja, alles gut. Ich habe so die Angewohnheit, mir natürlich die Pressekonferenzen sowohl von der Fortuna als auch der Gegner anzuschauen. Und da merkt man doch gerne, welche Phrasen der gegnerische Trainer gerne benutzt. Letzte Woche hatten wir ja die Lieblingsphrase, das Geld liegt am kurzen Pfosten. Das war jetzt das war Dirk Schuster, der das gesagt hat, auch wenn er gar nicht direkt eingebunden war. Und dieses Mal Fabian Hürzeler sagt sehr, sehr gerne, das sind Jungs, die wissen, wie man Spiele gewinnt. Also sowohl über uns, also Hoffmann und Sobotka und Tanaka wissen das offenbar und seine eigenen Jungs wissen das also auch. Daniel Thun hat die berühmte Ballqualität und möchte immer gerne die Wahrscheinlichkeit steigern, Spiele zu gewinnen. Das ist so Thuns Ding und mal sehen, was wir da so in den nächsten Wochen noch rausfiltrieren werden als kleine Dreingabe zu dieser Spielbesprechung, genau.
Und Thun musste dann auch reagieren. Es gab noch eine Szene, die ihn wahrscheinlich endgültig dazu gebracht hat, dass es jetzt Zeit sei für einen Wechsel. Wir sind dann in der 68. Minute. Ich glaube, es war sogar der eben angesprochene Smeed, der von rechts flach in die Mitte passt und der Ball geht tatsächlich im Stadion, dachte ich, der geht einfach ganz normal flach vorm Torwart vorbei und niemand kommt ran, aber tatsächlich.
Aber nein.
Geht der Ball zwischen Torwart, also zwischen Kastenmeier und Pfosten hindurch. Das ist vielleicht die einzige Szene, in der aber letztendlich nichts Schlimmes passiert ist, in der Kastenmeier nicht so gut aussieht, wobei er immerhin die Arme so leicht wegzieht, damit er den Ball auch nicht blöd ins Tor ablenkt. Aber das war ein bisschen unglücklich. Aber wie gesagt, niemand ist da rangekommen. Und das hat Thun dann letztendlich dazu bewogen, ein paar frische Kräfte zu bringen. Es kamen dann Nimic und Vermey für Ioa, der, wie du schon gesagt hattest, jetzt auch das zweite Spiel in Folge nicht so gut war. Ich hoffe nicht, dass diese ganze Diskussion um Vertragsverlängerung und Bochum, Interesse etc. ihn da gerade so ein bisschen zu sehr beschäftigt, aber ist auch noch zu früh, um da einen Abgesang zu starten. Also er ging raus und Ginczek, also positionsgetreu in beiden Fällen, Vermey und Nimic jetzt für sie rein. Sofort hat das noch nichts letztendlich bewirkt, da brauchte es noch ein bisschen mehr. Es gibt noch eine pikante Szene in der 73. Minute, da wird De Weijs der Ball an die Hand geköpft. Aus meiner Sicht wirklich eine ganz normale Handhaltung. Zum Glück ist er nicht im Strafraum, sondern außen vor, aber der Schiedsrichter gibt dafür einen Freistoß aus gefährlicher Situation und ich bin ehrlicherweise der Meinung, dass man den nicht wirklich gehen kann.
Nee, den darfst du nicht geben. Den würdest du hoffentlich im Strafraum niemals geben und eigentlich darfst du ihn auch außerhalb des Strafraums niemals geben. Das ist, ja, warum da zweierlei Maß oft angesetzt werden, ist nochmal eine andere Frage, aber das kann eigentlich nicht, also ja, bin ich komplett bei dir.
Ja, und also in der Phase beißen wir uns da in die Zweikämpfe. Es kommen jetzt nicht mehr so die hochklassigen Chancen für St. Pauli, aber es ist sicherlich immer noch eng und spannend, auch in der zweiten Halbzeit, auch wenn ich die erste Halbzeit rein spieltechnisch ein bisschen besser fand. Aber man hat auch gemerkt, dass die Mannschaften, wie es so schön heißt, gut Körner gelassen haben. Und da wurde es dann ein bisschen weniger. Aber es machte sich dann doch ein bisschen bemerkbarer, dass wir frische Kräfte drauf hatten. St. Pauli hat dann auch noch ein bisschen gewechselt. Und wir kommen dann letztendlich auch wieder mal zu ein, zwei Szenen, können auch mal hier und hier wieder eine Ecke rausspielen. Aber die Ecken gestern, die waren wirklich letztendlich ja so ein bisschen harmlos. Also wir konnten St. Pauli dann zwar durchaus phasenweise immer mal ganz gut am Strafraum halten, aber ja, ich glaube, eine richtig gefährliche Ecke aufs Tor hatten wir nicht, außer wirklich diesen Trick gleich nach 6 Minuten.
Der Schuss von Felix Klaus, der aus dem Rückraum abzieht, die war echt gefährlich. Genau, genau, da hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Ecken hintereinander, aber sonst war da wenig, was wahnsinnig gefährlich wurde. Aber die Einwechslung von Nimic, die hat uns geholfen, die hat uns...
Genau, also da kommen wir noch zu. Es gab noch eine gute Szene von Albers, der eine Ecke übers Tor köpft. Dann wird auch noch Siebert eingewechselt für De Weijs. Auch da die Frage, ob vielleicht Thune da der Meinung war, okay, nochmal jemand frischen und vielleicht leicht schnelleren als De Weijs reinzubringen. Er war immerhin nicht verletzt. Das muss man ja vielleicht noch ein bisschen dazu sagen. Aber wir schaffen es dann letztendlich, St. Pauli wieder vom Tor wegzuhalten. Und dann kommt jetzt so die besprochene Szene auch von Nimitz, die du meinst, wo Klaus den Ball auf Nimitz verlängert.
Genau, und der geht an der Strafraumgrenze, möchte er natürlich in Richtung Tor ziehen, wird in die Mangel genommen. Es sah von unserer Warte erst einmal, ja, vielleicht sogar so ein bisschen, dass man sagt, naja, da geht aber sehr ungestüm in die beiden rein. Also, dass man am Freistoß pfeift, alles fein. Aber alle waren angemessen.
Also von Smeed und von Metz, dem Esten.
Genau, Metz, der Este, genau. Und für alle, glaube ich, einigermaßen überraschend, zückte der Schiedsrichter dann eine rote Karte gegen eben diesen Esten. Denn, was man hinterher im Fernsehen sehr gut sehen konnte, er trifft Jona Nimic mit der offenen Sohle am Oberschenkel. Und das ist dann natürlich ein grobes Foulspiel und vollkommen korrekt, ein Platzverweis. Da gibt es auch keinerlei Handlungsspielraum für den Schiedsrichter. Das Publikum war da, naja, verständlicherweise nicht mit einverstanden mit dieser roten Karte. Ich wäre wahrscheinlich, wenn das auf der Gegenseite passiert wäre, auch jetzt nicht unbedingt beim Schiedsrichter gewesen, ohne dass ich mir diese Situation dann hinterher nochmal angesehen hätte. Aber es gibt halt diese gefährliche Freistoßposition. Zwischendrin gibt's noch Gelb für Fabian Hürzeler, der da auch offenbar eine andere Sichtweise auf diese Situation hatte und nicht zufrieden war mit der Schiedsrichtereinschätzung. Nicht
und sein Co-Trainer Peter Nimic sieht auch noch Gelb.
Auch noch, okay. Und ja. Genau, und dann gibt es eben diesen Freistoß. Es dauert 2 Minuten, bis das dann alles soweit aufgeklärt ist. Im Hintergrund lief natürlich auch noch ein VAR-Check, um das nochmal gegenzuprüfen, aber auch der hat dann nichts an der Einschätzung zum rote Karte geändert. Und erneut ist es Felix Klaus, der seine Gefährlichkeit zur Schau stellen kann. Er schießt mit dem rechten Fuß auf den kurzen linken Winkel und der Ball geht wirklich extrem knapp vorbei. Also das Ding hatte richtig, richtig Feuer, das war richtig gefährlich. Der Torhüter von St. Pauli hat auch überhaupt nicht reagiert. Bleibt stehen, guckt dem Ball nach und das Ding hätte gut einschlagen können, aber ja, mit hätte kommt man leider nicht auf die Anzeigetafel.
Es gab 2 Spieler, die heute ein Tor verdient gehabt hätten. Das war besagter Felix Klaus und natürlich Jackson Irvine von St. Pauli, dessen Tag einfach nur von Florian Kastenmeier vermiest wurde. Aber ja, das waren im Prinzip die beiden Aktivposten bei den beiden Teams und die beiden torgefährlichsten Spieler. Ja, Klaus hätte irgendwie auch ein Tor verdient gehabt, aber wenn man das sagt, muss man natürlich auch konstatieren, dass eigentlich Irvine auch mindestens ein Tor schießen muss.
Und dann wären wir bei dem 1-1, was ich prognostiziert hatte letzte Show.
Ja, genau. So war es. Ein 0-0. Es gibt, wie gesagt, das Stadion kam dann nochmal auf, gerade aus der Spielbeteiligung. Es gibt dann nochmal eine Szene, wo Gavory in einen Befreiungsschlag reinspringt mit dem Fuß, wo das Stadion natürlich ebenfalls rot sehen wollte. Das war ein bisschen übertrieben, aber war dann nicht so. Und es gibt auch nochmal, ja, in dieser Phase hat natürlich dann Fortuna wirklich im Prinzip die ganze Zeit Ballbesitz, kommt, also spielt erst doch sehr abwartend, will nicht ins volle Risiko gehen. Da hätte man sich vielleicht, also auf der, also im Stadion vom Gefühl her, natürlich haben sich das alle gewünscht, aber ja, ich verstehe es in der Situation auch. Es ist trotzdem gefährlich auf St. Pauli mit den schnellen Leuten, dass wenn du da jetzt auf einmal all in gehst, dass du dir noch einen Blöden gegen 10 Leute hinten einfängst.
Genau. Also das haben wir, glaube ich, dann schon gut gemacht. Wir haben die Ballkontrolle gehabt, wir haben Nadelstiche gesetzt. Ja, und ich verstehe total, dass man den Punkt mitnimmt.
Aber wir haben halt nicht viel draus gemacht.
Genau, wir haben leider nicht viel draus gemacht, aber es ist okay, fand ich.
Am Ende gibt es dann nochmal eine Ecke und Gavory wird nochmal, also das war wirklich ein dummes Foul von St. Pauli, wirklich am Strafraum gefoult, das hätte auch im Strafraum sein können. Und dann gibt es nochmal einen Freistoß, eigentlich aus einer ähnlichen Position wie bei Nimitz. Und nochmal versucht es Felix Klaus, nur diesmal ja möchte er im Prinzip nutzen, dass der Schiri den Freistoß schon freigegeben hat und den Torwart überraschen, aber sein Schuss geht halt doch relativ weit am Tor vorbei und ich glaube, danach wird dann auch abgepfiffen und das war's. Also, ein letztendlich, wie ich schon sagte, wirklich gutklassiges Spiel. Fortuna mit einer defensiv überzeugenden Leistung. Klar, man hat Carsten Meyer gebraucht, um die Null heute zu halten, aber auf der anderen Seite ist der Torwart ja auch Teil der Mannschaft, wie ein Stürmer ja auch Teil der Mannschaft ist. Und da sagt man ja auch nicht, ja, ohne den Stürmer hätten wir heute die 3 Tore nicht geschossen. Ja, ist halt Teil der Mannschaft. Also von daher, das war schon überzeugend und ich finde, es wirkt diese Saison bisher, und es sind natürlich erst mal 2 Spiele gespielt, es wirkt ein bisschen reifer noch als letztes Jahr. Es wirkt souverän, es wirkt so wie ein Team, das weiß, worauf es in der zweiten Liga ankommt. Und das ist dann...
Das weiß, wie man Spiele gewinnt.
Ja, ich sage es jetzt mal so. Der HSV wird sehr gelobt für seine spektakuläre Spielweise, hat aber in 2 Spielen schon wieder 5 Gegentore und wir noch keins. Und man kann sich ja mal fragen, welche Teams am Ende der letzten Saison vor allem aufgestiegen sind. Das sind die Teams, die wenigsten Gegentore kassiert haben. Sollte also unsere Spielweise diese Saison ein bisschen weniger offensiv, ein bisschen stärker defensiv fokussiert ausfallen und wir das eben auch so gut umsetzen wie jetzt in den letzten 2 Spielen gegen Hertha und St. Pauli, dann habe ich da kein Problem mit, denn ehrlicherweise, es gab ein paar Zweikämpfe, die in dem Spiel jetzt, die ich echt gefeiert habe, Zimmermann zum Beispiel etc. Aber klar ist auch, wir müssen offensiv da ein bisschen zulegen. Wir haben die Situation gehabt, hatten da nicht immer so den Killerinstinkt. Auf der anderen Seite haben wir eben auch gegen Gegner gespielt, die, also wenn Hertha unter Paul Dardai eins schon mal kann, dann ist es halbwegs das Verteidigen. Und das Gleiche gilt sowieso für den FC St. Pauli, der schon in der letzten Rückrunde nicht nur eins der besten, sondern auch eins der defensiv stärksten Teams war. Von daher ist das alles, also wir brauchen da jetzt noch keine Großmannskritik, dass unsere Torausbeute nicht so gut sei, draus zu machen. Dafür ist es einfach noch viel zu früh. Aber das muss man natürlich im Auge haben, dass auch das letztendlich, ja, nicht zu einem Problem wird, aber defensiv ist das natürlich, also haben wir letzte Saison überhaupt mal 2 Spiele in Folge zu 0 gespielt? Das sei mal eine ehrlich gemeinte Frage, das habe ich gerade nicht.
Das werde ich fürs nächste Mal recherchieren und dann werde ich das mitbringen. Das nehme ich gerne als Hausaufgabe mit.
Nächstes Mal ist dann auch ein gutes Stichwort. Nächste Woche gibt es kein Ligaspiel.
Oh, schade, schade, schade. Aber keine Sorge, wir versorgen euch natürlich trotzdem mit neuem, hottem Content rund um die Fortuna. Denn wir fahren nach Illertissen. Und nicht nur mit dem Auto und einfach so, sondern wir fahren nach Illertissen, um dort das berühmt-berüchtigte VIP-Zelt unsicher zu machen.
Ja, wir versuchen da mal ein bisschen was Interessantes für nächste Woche, dass wir das Spiel nicht einfach nur auf den Stehplätzen verfolgen, sondern dass wir uns, und das ist ja eigentlich immer ganz charmant, gerade so in der ersten Pokalrunde, dass wir uns hier beim Regionalligisten ein bisschen umschauen. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten, aber das muss, sag ich mal, für den Augenblick reichen. Wir werden wahrscheinlich in Ulm nächtigen und da haben wir tatsächlich festgestellt, dass ja, nächstes Wochenende sind natürlich eine ganze Reihe an DFB-Pokalspielen, dass der TSG Balingen oder die TSG Balingen.
Die Turn- und Sportgemeinschaft, würde ich behaupten.
Okay, gegen den VfB Stuttgart spielt. Das ist, liegt tatsächlich direkt vor der Tür von Ulm und also auch nicht weit von Illertissen entfernt. Man spielt in Reutlingen im Stadion an der Kreuzeiche, 13.500 Leute. Und das Spiel ist offiziell, also offiziell gibt es keinen Verkauf für die Karten mehr, keinen freien. Und aber wir werden mal unser Glück versuchen, ob wir nicht vorab sogar noch den DFB-Pokal in Reutlingen bei Balingen gegen Stuttgart verfolgen können.
Man kennt das ja von Konzerten, irgendeines Oma ist immer krank geworden oder so. Vielleicht haben wir irgendwie die Chance, noch zwei Tickets zu ergattern vor Ort. Wir werden mal schauen, ob wir da was bekommen können.
Genau, genau. Und wie dann, und dann, ob wir dann beobachten können, wie der VfB Stuttgart aus dem Pokal ausscheidet. Ja, und ansonsten, ja, versuchen wir es in Illertissen. Tatsächlich, wir haben uns den Kader mal angeguckt. Ich persönlich kenne keinen Spieler aus der Mannschaft. Da fällt es mir ein bisschen schwer, eine Einschätzung zu geben. Regionalliga Bayern, Viertligist ist natürlich als Zweitligist auf der einen Seite immer, ich sag mal, also die Favoritenlage ist natürlich klar, die Fortuna sollte das gewinnen, aber es ist nun schon wirklich passiert, nicht nur bei der Fortuna, aber auch gerade bei der, dass ein Zweitligist gegen einen Viertligisten ausgeschieden ist. Von daher ein bisschen Obacht, gerade weil da nicht so die großen Namen sind. Illertissen spielt auch in seinem kleinen Stadion. Ich glaube, normalerweise 3000 Zuschauer.
Ja, aber ist auch noch weit nicht ausverkauft. Also man kann sehr, sehr schön im Online-Shop sehen, wie... Ja, man kann sehen, dass die, es gibt mehr Gästetickets als Heimtickets, das ist das eine Thema und ich glaube, es waren, als ich das letzte Mal reinguckte vor ein paar Tagen, waren noch deutlich über 1000 Gästetickets zu haben, was also bedeutet, dass ich meine roundabout 500 bis 700 Düsseldorfer sich bisher angekündigt haben. Ja, es ist halt auch wirklich ein gutes Stück zu fahren und wie das auf der Gäste, auf der Heimseite aussieht, ob da die Plätze ausverkauft sind, weiß ich auch nicht. Also ich gehe aktuell nicht davon aus, dass selbst dieses durchaus kleine Stadion am nächsten Sonntag ausverkauft sein wird. Was ein bisschen schade ist, für 3.500 Leute sollte es eigentlich reichen.
Also unser Plädoyer an alle unentschlossenen Fortuninnen, wenn ihr nach Illertissen fahren wollt, es gibt noch Karten, versucht doch euer Glück. Und wenn man so ein bisschen sich für Stadien interessiert, ist das ja doch auch eine willkommene Gelegenheit, vielleicht ein Stadion zu sehen, was man sonst nicht auf dem Schirm hat.
Genau.
Ja, ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind auch schon wieder deutlich über einer Stunde, aber es gab natürlich auch einiges zu berichten aus St. Pauli und vom Spiel selber. Es war doch eins der etwas spektakuläreren Spiele. Wie gesagt, nächste Woche hört ihr uns dann aus Illertissen. Da das Spiel dann sonntags ist, kommen wir dann wahrscheinlich frühestens montags zur Aufnahme. Also erwartet das Spiel nicht erwartet den Podcast nicht nächstes Wochenende. Das Spiel solltet ihr nächstes Wochenende schon erwarten.
Das wird wohl stattfinden am Sonntag.
Das wird stattfinden.
Ja.
Ganz genau. Dann glaube ich, bleibt es an uns zu sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und empfehlt uns übrigens auch bitte weiter im Freundeskreis. Also wenn ihr Leute habt, die gerne Podcasts hören und die unseren Podcast noch nicht kennen und Fortuna-Fans vielleicht sind, sagt es ihnen doch weiter. Die Zahl wächst zwar stetig, aber wir sind hier immer noch am Anfang und da ist es vor allem wichtig, dass die Leute uns kennenlernen.
Genau. Ja. Diesen Worten schließe ich mich vollumfänglich an. Auch von mir eine schöne Woche, einen guten Wochenstart und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit unseren Wahnsinnsberichten zum Spiel in Illertissen. Macht's gut. Ciao.
Bis bald. Ciao.